Deutschlandfunk.
Der mutmaßliche Attentäter beim CSD in Berlin, Abdul B., der sollte eigentlich in ein Deradikalisierungsprogramm.
Er war sehr freundlich gewesen, nicht aggressiv, aber doch in seinen Antworten sehr angepasst und sehr ausweichend, was seine ideologischen Einstellungen angeht.
Das sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network, der zweimal mit Abdul B. gesprochen hat.
Und wir haben bis zu dem Termin, den zweiten Termin, noch nicht erkennen können, ob wir mit ihnen eine Arbeitsgrundlage finden können.
Wie funktionieren solche Aussteigerprogramme bei Islamisten? Wie wichtig sind die, um Anschläge zu verhindern? Und wo liegen aber auch ihre Grenzen? Das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi. Was bedeuten die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne ganz konkret? Das fragen wir uns in diesem Podcast. Ihr bekommt persönliche Perspektiven und die Hintergründe dazu. Heute ist Dienstag, der 28. Juli. Nach dem Terroranschlag am Wochenende beim CSD in Berlin, bei dem eine Frau getötet und viele weitere verletzt worden sind, wird weiter darüber diskutiert, was aus der Tat folgen soll. Im Zuge der Ermittlungen ist auf dem Handy des getöteten, mutmaßlichen Attentäters inzwischen ein Video mit einem Bekenntnis zum sogenannten Islamischen Staat gefunden worden. Die Union will jetzt die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen.
Wir brauchen Regeln, die dafür sorgen, dass Gefährder nicht mit Jugendstrafrecht behandelt werden und schon gleich gar nicht auf Bewährung in Freiheit kommen.
Das sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU. Er hat Vorschläge gemacht, was geändert werden könnte. Dazu gehören mehr elektronische Fußfesseln, eine Präventivhaft für Gefährder und strengere Regeln im Strafrecht. Das ist die politische, die strafrechtliche Dimension. Aber es gibt ja auch noch eine andere, die der Prävention und der Deradikalisierung. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg sagt ganz klar, Deradikalisierungsprogramme sind das Mittel, um Extremisten wieder zurückzugewinnen.
Diese Programme sind mitunter sehr erfolgreich, aber natürlich, sie sind teuer, sie sind aufwendig, aber sie sind absolut nötig, wenn es um die Frage geht, wie können wir denn, wie man so sicherheitspolitisch so schön sagt, vor die Lage kommen. Wie können wir verhindern, dass es überhaupt dazu kommt? Dann ist das der Weg.
Und wie das funktionieren kann, das kann sie uns genauer beschreiben.
Mein Name ist Franziska Frosch. Ich bin Fallberaterin beim Grünen Vogel e.V. Das ist ein Verein für Deradikalisierungsarbeit aus Dschihadismus und Salafismus. Ich bin auch Islamwissenschaftlerin und promoviere an der Universität zu Köln.
Grüner Vogel ist ein Verein, der unter anderem vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird und auch Gelder aus dem Demokratie-Leben-Projekt bekommt. Franziska und ihr Team arbeiten mit Menschen, die schon radikalisiert sind. Rückkehrer aus Syrien zum Beispiel. Manchmal melden sich die Personen selbst beim Verein, per Telefon, Mail oder Chat. Manchmal melden sich aber auch Familienangehörige von radikalisierten Personen, die sich Sorgen machen. Oft weist aber auch das Gericht neue Klienten zu, weil es eine Deradikalisierungsmaßnahme für eine Person angeordnet hat. Wenn Franziska jemandem gegenüber sitzt, der oder die vom Gericht geschickt worden ist, was macht sie dann als erstes?
Ich gucke, was ist eigentlich geschehen? Und der zweite Schritt wäre dann sofort, eine tragfähige, professionelle Arbeitsbeziehung aufzubauen. Weil jede Veränderung, die passieren kann, passiert nur, wenn da eine Beziehungsebene ist.
Das heißt, du musst erstmal wirklich eine Beziehung zu der Person aufbauen, Vertrauensverhältnis, oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn vielleicht auch schon eine Haftstrafe geschehen ist, dann muss man gucken, dass man sensibel rangeht. Ja, das sind Themen, die sind schambehaftet, die sind schuldbehaftet. Das ist nichts, was man jedem einfach so erzählt.
Und wie baust du dann eine Beziehung auf? Also ich stelle mir das gar nicht einfach vor. Auch jetzt, wenn ich mal in Geschlechterrollen denke, du als Frau hast vielleicht auch einen jungen Mann vor dir sitzen. Also wie geht man da ganz konkret inhaltlich vor? Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja, ich meine, egal welche Straftaten geschehen sind, wir reden mit Menschen. Und das sind oft auch Menschen, die dann in dem Zustand, in dem sie auf uns treffen, auch ein bisschen einsam sind. Hm. Die ein Bedürfnis haben nach Beziehungen und da einen ersten Schritt machen und gucken, was verbindet uns vielleicht gerade im Menschsein, aber auch was distanziert uns. Also wir sind keine Freunde, ganz klar, wir überschreiten da keine Grenze, aber wir gucken schon, dass wir mal miteinander reden, dass wir mal auch einfach zuhören und sagen, was ist denn da eigentlich passiert? Und die Konfrontation, dass wir sagen, war das wirklich so oder ist diese Überzeugung, die du da vertrittst, wirklich korrekt, die kommt im zweiten Schritt. Die darf nicht wegbleiben, aber die muss nicht als erstes kommen.
Ist in so einem ersten Schritt auch, dass man mal, weiß ich nicht, nach Hobbys, Interessen und so fragt, um eine Person auch besser kennenzulernen?
Ja, auf jeden Fall. Und gerade so biografische Details, wo kommst du her, wer bist du, wer ist es auch deine Familie, wer ist dein soziales Umfeld, die sind ja auch für die Arbeit ganz relevant. Also das ist Beziehungsaufbau, aber das ist auch einfach wichtig für, wo stehen wir hier.
Ja. Welche Rolle spielen so theologische Themen, also jetzt bei islamistischem Extremismus ganz konkret auch der Islam?
Die sind in meiner Erfahrung nach oft auch sekundär. Mhm. Also das Erste ist wirklich die Beziehung, das Leben, die biografischen Vulnerabilitäten und auch ganz praktische Lebensrealitäten von, hat die Person gerade eine Wohnung, wenn die aus dem Gefängnis kommt, wenn die vielleicht aus Syrien zurückkommt, das ist relevanter. Und dann kommt aber oft auch der Wunsch nach theologischem Austausch.
Was machst du dann? Wie gehst du da vor?
Das kommt ein bisschen auf mein Gegenüber an. Nachdem ich jetzt eine europäisch gelesene junge Frau bin, habe ich da einen ganz tollen Kollegen, der selber muslimischer Mann ist, den ich da gerne auch dann verbinde.
Okay.
Da würde ich einfach auch sagen, ich habe da jemanden an der Hand, der kann das besser als ich, den binde ich ein. Unser ganzes Arbeitsfeld lebt von Fallintervision, Supervision. Der lebt davon, dass wir Psychologen an der Hand haben, die wir bei Bedarf einbinden können. Dass wir, ich kann auch mal einen Imam anrufen und sagen, worüber können wir gerade reden? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und es ist wichtig, auch andere Leute ins Boot zu holen, weil eben so eine demokratische Reintegration hat natürlich auch das Ziel, dass die Person wieder Teil unserer Gesellschaft wird. Und wenn es da Personen gibt, die helfen können, dann ist das relevant.
Und wenn du sagst, du guckst auch, was die Person vor dir braucht, wenn du jetzt eine Beziehung aufgebaut hast und dann schaust, okay, was braucht die Person? Wie geht das dann konkret weiter? Was machst du dann?
Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, wir haben eine tragfähige Arbeitsbeziehung, dann würde ich anfangen mit der eigentlichen Distanzierungsarbeit ideologisch und würde sagen, was kann ich denn in Frage stellen an der Ideologie? Oder ich habe erzählt bekommen, im islamischen Kalifat habt ihr das so und so gemacht. Wie würdest du denn heute denken? Und dann geht es darum, sich schrittweise von der Ideologie und ganz, ganz wichtig auch von allen extremistischen Kontexten, also auch der Gruppe, also auch den ehemaligen Freunden wirklich zu distanzieren.
Das ist also das Ziel, also die Idealvorstellung bei Franziskas Arbeit. Dass das nicht immer funktioniert, darüber sprechen wir gleich noch. Wir schauen aber erstmal drauf, wie Menschen überhaupt in so eine Radikalisierung reingeraten können. Das machen wir mit ihm.
Mein Name ist Jakob Gul. Ich bin Extremismusforscher am Institute for Strategic Dialogue und beschäftige mich seit vielen Jahren mit extremistischen Bewegungen, vor allen Dingen islamistischen Extremisten, aber auch Rechtsextremismus.
Wer radikalisiert sich denn überhaupt?
Es sind tatsächlich häufig junge Menschen. Es gibt auch ältere Extremisten natürlich, aber ich glaube schon, dass es sich auch gerade in den letzten Jahren wir häufig auch Minderjährige sehen, die aktiv werden. Und so was den Prozess angeht, es gibt natürlich nie so ein Modell, das jetzt absolut alle Fälle abdeckt, aber wir sehen häufig, dass Menschen irgendeine Form von persönlicher Krise haben, also irgendwie eine Identitätskrise, sie fühlen sich nicht zugehörig, sie haben Ausgrenzungserfahrungen gemacht, sie haben möglicherweise einen persönlichen Schicksalsschlag oder Rückschlag erlebt und da haben sie dann auch so einen Moment, wo sie eine große Offenheit haben für Erklärungen dafür, warum dieses Unglück. Und von diesem Punkt können sie überall hingehen. Also da können sie vielleicht einfach ein sehr extremes Hobby entwickeln oder einen neuen Freundeskreis finden. Aber es gibt eben manche Leute, die kommen in Kontakt mit extremistischen Ideologien.
Wo passiert das? Wo kommen die dann in Kontakt?
Also es kann auf verschiedenen Wegen passieren. Kann tatsächlich so im analogen Bereich geschehen, einfach, dass man Leute trifft, die bereits solchen Gruppen angehören oder in solchen Netzwerken aktiv ist. Es muss gar nicht Moschee sein, aber Moschee, Uni, Schule, Sportverein. Es kann aber auch sein, dass Menschen auf solche Ideen im digitalen Raum stoßen, also in verschiedenen Communities, auf TikTok, auf Instagram. Wahrscheinlich fängt es nicht direkt an mit IS, also Islamischer Staat, Inhalten, sondern mit Dingen, die noch etwas vergleichsweise softer sind. Aber das ist natürlich auch ein anderer Weg, wodurch Leute in Kontakt geraten können mit extremistischen Ideen.
Was kann so ein softerer Weg sein? Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was sehe ich dann auf TikTok oder Instagram oder so, was mich sozusagen ganz am Anfang reinziehen kann?
Da gibt es ganz viele Inhalte auf TikTok und Instagram und anderen Plattformen, wo es gar nicht so sehr um Politik geht. Die beantworten Fragen dazu, wie soll ich mich verhalten? Darf ich in einem Supermarkt arbeiten, wo Alkohol verkauft wird? Was sollte ich tragen beim Sport? Was soll ich überhaupt tragen? Ist eine große Frage.
Ja.
Darauf gibt es dann ganz klare Antworten. Also es geht so, ja, nein, darfst du nicht. Mhm. Als guter Muslim musst du A, B, C machen und auf gar keinen Fall D, E, F. Wenn man das vielleicht erstmal interessant findet und auch irgendwie hilfreich findet und sich denkt, ach Mensch, das ist spannend, dadurch endlich weiß ich mal, wie das ist, das hat mir vorher eigentlich noch niemand so richtig erklärt, kann man eben dann auch Vertrauen gewinnen zu solchen Influencern und Predigern und dann eben auch sagen, na, was sagen die denn zu anderen Themen? Und so kann man eben rübergelangen auch zu politischen Analysen.
Ja, ich meine, es ist natürlich erstmal in der Theorie ein ziemlich weiter Weg von einer Alltagsfrage, darf ich in einem Supermarkt arbeiten, wo Alkohol verkauft wird oder wie ziehe ich mich an, bis hin zu, okay, ich reise jetzt oder ich versuche nach Syrien auszureisen, um mich dem sogenannten Islamischen Staat anzuschließen. Also da muss ja noch ziemlich viel passieren, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Radikalisierung kann extrem schnell gehen, aber es kann auch wirklich sehr lange dauern. Manchmal geht es aber auch schneller, also gerade im digitalen Bereich, weil es da ja auch Communities gibt, Influencer gibt, extremistische Gruppen gibt, die auch versuchen, Menschen immer weiter zu radikalisieren und wo solche Dinge eben auch viel schneller gehen können. Gerade wenn Menschen viel Zeit im Online-Bereich irgendwie in irgendwelchen Discord-Servern verbringen, wo dann die Diskussion immer extremer wird, sie möglicherweise auch konfrontiert sind mit den Nachrichten von geopolitischen Konflikten und dem Leiden von Muslimen in Palästina, in Xinjiang, in China, in Myanmar und auch ja mit sehr extremen Bildern und Videos und ähnlichen Dingen sehr unmittelbar konfrontiert sind, dass solche Prozesse eben auch deutlich schneller gehen können.
Kannst du mal noch einen Satz dazu sagen, was eigentlich der Auftrag ist von Menschen, die junge Menschen radikalisieren wollen, die dann auch zu Anschlägen aufrufen? Also was ist da das Narrativ, die Erzählung?
Ich würde sagen, das Narrativ von islamistisch-extremistischen Rekrutierern, also auch jetzt gerade beim IS, ist eben zum einen wirklich so eine extremistische Interpretation der eigenen Religion, die auch eigentlich fast alle Menschen, die nicht haargenau dieser sehr dogmatischen und rigiden Interpretation folgen, also auch andere Muslime, schiitische Muslime, Menschen anderer Religionen, also die wirklich so eine Abgrenzung und Hass gegenüber fast allem anderen entwickeln. Und die sagen, dass es eine weltweite Verschwörung gibt gegen den wahren Glauben, also gegen uns. Da wird vor allen Dingen dann auch eine Verbindung hergestellt zwischen den Erfahrungen einer speziellen Person. Also jetzt du bist in Berlin aufgewachsen, hast diese und jene Erfahrungen gemacht. Da wird quasi gesagt, dieser Krieg gegen den Islam, der geführt wird von der nicht-muslimischen Welt, deine persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung als Muslim in Berlin sind Teil desselben Problems wie der Unterdrückung der Palästinenser und der Unterdrückung der Rohingya in Myanmar. Und das musst du erkennen, also dass deine eigene Identität mit diesen globalen Konflikten im Grunde verschmolzen sind. Wenn man an dem Punkt ist, sind Menschen eben auch bereit zu sagen, das ist existenziell und ich opfer mich und ich gebe mein Leben hin für diesen Kampf, für meine Gruppe, für meine Religion. Das ist so der Prozess und das Narrativ, das da bedient wird.
Und das ist dann natürlich quasi die Endstufe der Radikalisierung. Als islamistische Gefährder werden vom Bundeskriminalamt derzeit 410 Personen eingestuft. Das sind die, denen die Sicherheitsbehörden schwere politisch motivierte Gewalttaten oder Anschläge zutrauen, die zum Teil auch überwacht werden. Zu denen hat auch Abdul B., der mutmaßliche Attentäter in Berlin, gezählt. Seine Tat mit eingerechnet, gab es seit 2016 insgesamt 17 islamistisch motivierte Terroranschläge in Deutschland. Natürlich wird nicht jeder Islamist auch gewalttätig oder verübt einen Anschlag. Genau das wollen ja Deradikalisierungsprojekte verhindern. Und da muss man mal sagen, so eine Maßnahme dauert. Zum Teil Jahre. Das sagt auch Franziska Frosch vom Verein Grüner Vogel. Und es ist ja auch die Frage, woher weiß man dann überhaupt, ob die Person, die einem gegenüber sitzt, die in der Maßnahme ist, aufrichtig ist, ob die sich wirklich von der Ideologie abgewendet hat? Das ist ja wahrscheinlich auch nicht immer leicht einzuschätzen, oder?
Nee, in dem Arbeitsfeld gibt es immer die Gratwanderung von, kann das hier so funktionieren, wie ich das geschildert bekomme, wie ich das aber auch erlebe? Da ist jetzt der Vorteil, dass wir Zeit haben. Ne? Das ist oft auch ein Prozess über Jahre und nicht über Wochen oder Monate. Mhm. Wir haben in der Regel auch Kontakt mit dem Umfeld. Also wir haben auch dritte Personen, die wir mit einbinden können. Und dann gibt es natürlich auch einfach Schritte, die man langfristig nachverfolgen kann. Also wie schlägt die Person sich im Arbeitsleben? Was baut die noch an privaten Kontakten auf? Und auch wie oft kommen da Aussagen, die wir vielleicht zweifelhaft finden? Wie verändert sich die Stellung zu diesen Aussagen?
Ja, jetzt war es bei dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. so, dass er zwei Gespräche bei einer Beratungsstelle hatte. Der Berater hat aber ja schon gesagt, er hatte den Eindruck, dass der Abdul B. nicht richtig aufrichtig war, kaum mehr zu erreichen gewesen ist. Wann ist in deiner Erfahrung ein Mensch nicht zu erreichen, auch in so einer Deradikalisierungsmaßnahme?
Ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde, dass ein Mensch generell nicht mehr zu erreichen ist, sondern er ist vielleicht noch nicht zu erreichen. Das heißt, es kann sein, dass, so wie jetzt in dem Fall gemerkt wird, nee, da ist wirklich keine freiwillige Bereitschaft. Weil die Radikalisierung ist ein Prozess, an dem muss der Betroffene aktiv teilnehmen. Mhm. Wenn der das nicht möchte oder nicht bereit dazu ist, dann ist das eine Maßnahme, die da gerade nicht greift. Das ist quasi das falsche Werkzeug. Das kann jetzt sein, weil er einfach nicht bereit ist, sich überhaupt zu distanzieren, weil er radikal bleiben möchte. Mhm. Das kann aber auch mal durch psychische Auffälligkeiten verursacht werden. Da müsste man dann anders handeln. Und wenn man aber merkt, nee, die Person ist so tief in der Ideologie und die ist vielleicht sogar gewaltbereit, dann ist wichtig, dass wir fachlich vernetzt bleiben, im Austausch bleiben, dass wir die Sicherheitsbehörden einbinden, dass man da enge Kontakte hält.
Das heißt, wenn du merkst, eine Person ist gerade an einem Punkt, wo sie nicht erreichbar ist, wo sie vielleicht auch eine Gefahr darstellt, dann informierst du auch wirklich die Sicherheitsbehörden und gibst das an die ab.
Genau wie jeder Zivilist. Wenn ich von konkreter Gefahr weiß, dann bin ich verpflichtet, das zu melden.
Und kommt das denn oft vor?
Das kommt durchaus vor, ja.
Wie schwierig ist dann ein Ausstieg, wenn du aber doch jemanden dann in diese Maßnahme eben reinnimmst, mit der auch arbeitest? Du sagst ja auch, manchmal dauert das wirklich Monate oder Jahre. Wie schafft eine Person dann wirklich den Ausstieg?
Also viele Personen, die mit den Radikalisierungsstellen arbeiten, die sind schon in irgendeiner Art desillusioniert. Also man muss auch sagen, eine stark radikalisierte Person ist ja nicht glücklich, sondern das ist, die Ideologie bildet mit starken Feindbildern. Man hat ein starkes Opfer- oder Feindgefühl über sich und andere. Das ist kein per se glücklicher Zustand. Und wenn die Person, also wir arbeiten zum Beispiel schwerpunktmäßig auch mit Rückkehrern aus dem ehemaligen Kalifat in Syrien, wenn die zurückkehrt, die sind schon desillusioniert. Da sind junge Leute einer Ideologie verfallen, sind ausgereist, haben dann die Realität gesehen. Es ist nicht so leicht, es ist nicht so toll. Die haben Gewalt erlebt, Krieg, das ist schwierig. Und die kommen zurück und dann ist das in der Regel eine effektive Arbeit. Das, was wir gerade mehr sehen, diese schnell hochradikalisierten, sehr, sehr jungen Jugendlichen, ja, das bedarf einer anderen Ansprache.
Was ist das für eine Ansprache?
Da muss, also aus unserer Sicht, aus dem Präventionsfeld, muss frühzeitig Kontakt aufgenommen werden. Deshalb, wir arbeiten an sich per Zuweisung oder durch Kontaktaufnahme, aber wir starten zum Beispiel gerade auch ein erstes Projekt in Berlin, wo wir proaktiv junge, bereits gewalttätig aufgefallene Jugendliche proaktiv ansprechen.
Ah, wo ihr dann auch also wirklich eine aufsuchende Arbeit machen würdet.
Genau.
Also Franziska sagt ganz klar, es geht nicht immer. Wenn sie merkt, eine Person ist nicht bereit, mit ihr zu arbeiten oder die Person stellt wirklich eine Gefahr dar, dann ist das eine Sache für die Polizei. Gleichzeitig sagt sie, es braucht neben ihrer Arbeit, die ja später ansetzt, auch ganz dringend Präventionsangebote, die viel früher ansetzen, die aufklären, was Islamismus bedeutet, die Demokratiebildung leisten, Angebote für junge Menschen machen, die anfällig für Radikalisierung sind. Also genau solche Projekte, die unter der aktuellen Bundesregierung aus Union und SPD gekürzt werden sollen. Das Familienministerium will viele Demokratieförderprojekte auslaufen lassen. Es soll weniger Geld geben. Wäre Franziskas Arbeit, also die Arbeit beim Verein Grüner Vogel, davon auch betroffen?
Wir sind davon auch betroffen, ja.
Das bedeutet, wenn weiter gekürzt wird, dann bedeutet das für eure Ausstiegsarbeit auch ganz konkret Kürzungen. Weniger,
genau,
Ressourcen.
Ja. Weniger Ressourcen, weniger Stellenabbau und natürlich auch weniger Netzwerkarbeit, weniger Austausch und Kooperation zwischen Stellen, wie wir es sind. Und das ist auch, also bisher in diesen Strukturen wird natürlich mehrheitlich unter Vereinen zu Islamismus gearbeitet, aber eben auch zu rechtsextremer Gewalt, zu linksextremer Gewalt, zu anderen Gewaltarten. Und nachdem wir auch Klienten haben, die wirklich von einem radikalen Kontext in den anderen wechseln, in denen dann sichtbar wird, nee, hier ist es wirklich eher ein Vakuum von Bedürfnissen als die Ideologie selbst, ist dieser Austausch eigentlich ganz, ganz relevant.
Das war Unboxing News für heute. Abonniert den Podcast gern, lasst uns eine Bewertung da, da würden wir uns freuen. Das Team heute: Mintu Tran, Ingo Rockenberg, Thomas Otto, Alex Stojanov, Nils Scheidt und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.